Erstens, wer war eigentlich, wer waren die Akteure, die zur General Declaration of Human Rights geführt haben? Ursprünglich war die Idee, die Vereinten Nationen ausschließlich nach dem Zweiten Weltkrieg verständlich als ein System der kollektiven Sicherheit zu etablieren. Die Grundkonzeption war die folgende: Wir haben souveräne Nationalstaaten weltweit, das sind die Akteure. Wir sollten diese Nationalstaaten, die immer wieder gegeneinander Krieg führen, andere Situation als heute, wo viele Kriege gar nicht Kriege zwischen Nationalstaaten sind, in ein System der kollektiven Sicherheit einbetten, das dieses Desaster ausschließt, also einen dritten Weltkrieg ausschließt. Fünftes und sechstes Kapitel der Charta, oder der Charta, wenn man es lateinisch ausspricht, der Vereinten Nationen, da ist das im Einzelnen ausgeführt, wie das so gehen soll. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat aber eine zentrale Rolle, die Generalversammlung nicht. Der eigentliche Akteur ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und dieser war auch natürlich Ausdruck der Zeit damals, aber ist bis heute sehr asymmetrisch zusammengesetzt. Denn so, dass die Atommächte, die siegreichen Atommächte, die Alliierten gegen Nazi-Deutschland und seine Verbündeten, Veto-Positionen haben im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ständige Mitglieder, nichtständige Mitglieder werden zugewählt, haben aber dann nicht mit Veto-Positionen ausgestattet, eine geringere Einflussmöglichkeit, das ist ein Forums, mehr zu entscheiden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist eigentlich der Akteur, der dieses System kollektiver Sicherheit oder Friedenssicherung zu verantworten hat, mit dem Effekt, aufgrund dieser Struktur, dieser Konstruktion, dass wenn es um Konflikte angeht, die die Vetomächte betreffen, der Sicherheitsrat jede Möglichkeit der Einflussnahme verliert. Ein Veto genügt. Immer dann, wenn einer der Vetomächte beteiligt ist, ist der Sicherheitsrat vollständig inkompetent, kann keine Macht mehr entwickeln. Hinzu kommt, dass bei diesen ständigen Mitgliedern ganze Kontinente nicht vertreten sind, zum Beispiel Afrika, zum Beispiel Südamerika, als eine extreme Möglichkeit der Welt in dieser Repräsentation. Die General Declaration war ein Abgehen von diesem Konzept. Die Idee war, ich sage gleich noch was, wer diese Idee eigentlich hatte. Die Idee war, es kann nicht genügen, nach 12 Jahren NS-Terror in Europa und der Welt eine Antwort zu geben, die sich darauf verlässt, eine Struktur zu schaffen, die die Nationalstaaten eindämmt und deren Strategien so steuert, dass es am Ende nicht mehr zu einem weiteren schrecklichen Krieg führen wird, sondern es muss daneben auch eine, formuliert jetzt mal ein bisschen philosophisch, inhaltlich normative Antwort geben. Und das ist die der Menschenrechte. Und der Würgemacht, die übrigens interessanterweise in Deutschland enthalten ist, während sie in der angelsächsischen Tradition nicht vorkommt. Neues Phänomen. Und wer waren die Treiber? Komischerweise, selbst in Schulbüchern habe ich gesehen, wird das gar nicht richtig dargestellt. Die Treiber waren die jüdischen Organisationen. Und zwar vor allem die jüdischen Organisationen innerhalb der USA. USA als sozusagen dann Weltmacht, mächtigste Weltmacht, neben der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer hat denn diese General Declaration innerlich vorbereitet? Nicht Großbritannien, nicht Frankreich. Sondern ein halbes Jahr vor diesem Dezember findet ein Treffen der südamerikanischen Staaten statt. Die verfassen einen Entwurf. Südamerikanischen Staaten verfassen den Entwurf, der dann noch verändert wird. Und die Grundlage wird zur General Declaration am 10. Dezember 1948. Eine wichtige Figur war die Witwe Roosevelt, die wunderbare Tonband aufnahm. Etwas schrille Stimme, aber sehr einflussreich, sehr bedeutsam. Und wer waren die Gegner? Wer waren die Hauptgegner, woran es beinahe gescheitert wäre? Kriegen Sie keinen Schreck? Großbritannien. Warum war Großbritannien Gegner? Weil Großbritannien ein großes Kolonialreich nach wie vor hatte. Und die Gefahr bestand, dass wenn die General Declaration zur zweiten Säule der Völkergemeinschaft wird, dass dieses Kolonialreich nicht würde Bestand haben können auf Dauer, weil es dann nämlich sich auf diese Menschenrechte berufen wird. Menschenrechte vernünftig interpretiert sind Kolonialismus unverträglich. Und Großbritannien hat ja recht. Genauso ist es gekommen. Und der zweite wichtige Kritiker und Gegner innerhalb der USA war das nicht ganz machtlose Pentagon und alles, was mit dem Pentagon so im Sicherheitsapparat in den USA immer schon stand, zusammenhängt. Ja, warum Pentagon? Ja, die hatten Sorge, dass sie ihre Kriege nicht mehr so führen konnten, könnten in Zukunft wieder verwenden. Daran wäre das beinahe gescheitert. Das heißt, die General Declaration of Human Rights, diese zweite Säule, wenn man so will, wegen kollektiver Sicherheit, Menschenrechte zu etablieren, ist eine Leistung nicht des Westens, nicht des Westens, sondern war ein gewaltiger Kraftakt mit vielen Konflikten innerhalb des Westens und mit massiver Unterstützung von Ländern, wie man jetzt bis vor kurzem sagen konnte, der dritten Welt, also Südamerika. Ich habe mir die Protokolle angeschaut der Generalversammlung am 10. Dezember. Schauen Sie sich es an, überprüfen Sie es, vielleicht ist es auch eine Fehleinschätzung. Den beeindruckendsten Beitrag, die beeindruckendste Begründung, warum das notwendig und richtig ist, leistet der indische Delegierte. Die beste Formulierung in seiner Rede ist die, jetzt, ich habe es nicht genau wörtlich, sonst hätte ich ein Manuskript mitbringen müssen, aber sinngemäß ist es sehr nah ein wörtlicher Zitat. Leicht ironisch und freue sich nun, dass auch der Westen the dignity of all beings, nicht human beings, of all beings nun eingesehen habe. Das hat sie in sich, diese Äußerung. So, jetzt bleibe ich mal kurz da, wo wir uns am besten auskennen, wobei wir hier sehr multikulturell und international zusammengesetzt sind. Ich bin schon bewusst, aber ich darf Deutsch reden, das heißt, ich gehe davon aus, dass die meisten hier jedenfalls mit diesem Kulturkreis eng verbunden sind oder hier leben. Deswegen beschränken wir uns mal kurz auf die eigenen kulturellen Entwicklungen und eigenen historischen Hintergründe, weil das auch nicht ganz uninteressant ist. Ein geschätzter Kollege, älterer Robert Spähmann, katholisch geprägter Philosoph, einer der einflussreichsten, nur zur Erziehung in den 70er Jahren, konservative Trendwende, war bis nun konzipiert worden, hat immer mal wieder darauf hingewiesen, dass Artikel 1 Absatz 1, heute schon von Ihnen genannt worden ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht verständlich sei, wenn man diesen Artikel 1 Absatz 1 nicht als Ausdruck der Gottebenbildlichkeit des Menschen im christlichen Verständnis interpretieren. Das wird immer wieder auch von Vertretern beider Kirchen wiederholt. Artikel 1 Absatz 1 ist Ausdruck einer christlichen Sicht auf den Menschen, ein christliches Menschenbild. Und Artikel 1 Absatz 1 hängt mit der General Declaration of Human Rights, wir haben das wunderbar gehört, normativ, relativ eng zusammen. Das ist auch dieselbe Zeit. 1948, 1949, das ist dieselbe Zeit, in der diese Antwort auf den NS-Terror formuliert war. Ich will es ganz deutlich sagen, ohne jetzt hier bitte in eine Schublade des Antiklerikalismus oder gar des Antichristlichen gesteckt zu werden, aber ich mich selbst gar nicht als Christ sehe, das ist jetzt irrelevant, aber christlich geprägt, kulturell geprägt, eher katholisch als protestantisch. Das ist ganz falsch. Entschuldigung, das ist schlicht falsch. Warum ist es falsch? Weil die Entdeckung der Dignitas Hominis in unserem Kulturkreis eine Entdeckung der griechischen und römischen Stoa ist. Wer kurz in die Geschichtsbücher schaut, wird feststellen, dass es einige Jahrhunderte, 200 ungefähr, 100 Jahre vor Christi Geburt, lange vor dem das Christentum zur Staatsreligion im römischen Imperium wurde, Jahrhunderte vorher, die Dignitas hominis ist in unserem Kulturkreis, und ich formuliere es wohl bedacht, keine Erfindung, sondern eine Entdeckung, im Englischen übrigens derselbe Begriff, im Menschen, was zu Missverständnissen führt, manchmal in den Übersetzungen. Es ist eine Entdeckung, die die Stoa geleistet hat, mit viel philosophischem Kraftaufwand, zu entdecken, dass in einer Sklavenhaltergesellschaft, in der man gut leben konnte, aber eigentlich nur deswegen gut leben konnte, weil es Sklavinnen und Sklaven zuhauf gab und man notfalls Kriege führte, um das Reservoir an Sklaven wieder aufzufüllen. In einer solchen Kultur, noch dazu bei den Patriziern war der Stoizismus etabliert, zu erkennen, dass das die falsche Lebensform ist, dass alle Menschen gleiche Würde haben, unabhängig von Herkunft, Sprache, ja sogar unabhängig vom Geschlecht. Das ist eine stoische Entdeckung. Der Mensch ist gleichermaßen vernunftfähig, gleichermaßen oder solche verdient er gleichermaßen Respekt und Anerkennung. Mit Verlaub, das ist keine christliche Entdeckung, keine christliche Erfindung. Bei allem Respekt vor den kulturellen Leistungen des Christentums. Ich erwähne es deswegen, weil wenn es diese enge Verbindung zwischen Christentum und Menschenrechte gäbe, dann hätten wir erneut sozusagen eine Octroi eines Kulturkreises über andere. Jetzt kann man sagen, das Stoa, das ist ja auch hier irgendwie klar, das ist auch hier europäische Kultur. Aber wenn man in andere Kulturkreise jetzt einen kurzen Blick wirft, dann gibt es dort genau dieselben ähnliche oder zumindest ähnliche Prozesse der Entdeckung von menschlicher Würde und menschlicher Gleichheit und Freiheit, zum Beispiel im Buddhismus. Buddhismus, der sich gegen die Kastentheorie des Hinduismus wendet, ist ganz analog dazu ein humanistisches Aufbegehren gegen nicht-humanistische, anti-humanistische Praktiken. Die Auseinandersetzung sogar zwischen Konfuzianismus, der lange im Misskredit stand in Ostasien, in China, Maoismus, Kulturrevolution und jetzt rehabilitiert wird, in einer etwas merkwürdigen Form allerdings rehabilitiert wird. Auseinandersetzung zwischen Konfuzianismus und Legalismus hat auch ähnliche Züge. Das hat auch den Charakter einer Auseinandersetzung zwischen eher humanistischen Auffassungen des Menschen und antihumanistischen Auffassungen des Menschen. Also ich habe jetzt mit Bedacht gesagt, Entdeckung, das ist vielleicht das Allerwichtigste. Menschenrechte sind nicht ins Belieben kultureller Praktiken gestellt. Ich habe eben bei der Einladung nicht versprochen, dass ich es bequem mache, deswegen will ich da nochmal hinzufügen, das wendet sich gegen eine postmoderne oder historistische Interpretation. Das ist nicht etwas, was in der einen Kultur eben sich herausentwickelt und in der anderen Kultur eben nicht. Sondern es geht um ein Recht, das Menschen haben. Die Menschenrechte der Humanitarischen sind absolut präzise an diesem Punkt. Die sagen nicht, wir haben uns geeinigt darauf, die sagen ganz was anderes. Die sagen, der Mensch ist gleich geboren und hat gleiche Rechte, Grundrechte und Freiheiten. Und über die reden wir in der General Declaration. Wir haben das entdeckt. Das ist nicht ein kultureller Konsens, der mal so gerade aufgekommen ist und der vielleicht eines Tages wieder verschwindet. Ich stehe hier noch ein bisschen unter dem Eindruck einer durchaus heftigen Auseinandersetzung, vor kurzem, letzte Woche, in der Akademie der Wissenschaften in Berlin, der ich angehöre. Und dort ging es um den Zusammenhang zwischen neuen Medien, also das hier zu suchen, Digitalisierung, kulturelle Entwicklung auf der einen Seite und der Zukunft der Demokratie auf der anderen Seite. Und da gab es so kurze Vorträge und darunter auch Vorträge, die das ungefähr so schilderten, die sagten, naja, zitiere jetzt, möglicherweise geht das kantische Zeitalter jetzt zu Ende und wird von einem nietzscheanischen abgelöst. Und in einem nietzscheanischen Zeitalter geht es eben nicht mehr um Rechte und Freiheiten und Vernunft, sondern um Macht. Etwas spielerisch wurde das vorgetragen. Ja, da wird sich was verändern, was für die Demokratie bedeutet, wird man dann sehen. Und ob der Rechtsstaat sich in der bisherigen Form aufrechterhalten lässt, der schließlich auf letztlich auf politischen Entscheidungen beruht, wird man auch sehen. Und ich habe dann in der Diskussion gesagt, nein, so kann man das auf keinen Fall darstellen. Wir wollen jetzt Nietzsche mal nicht weiter interpretieren, aber wenn das zuträfe, dass wir gegenwärtig an einem Übergang sind von einer an den Werten des Humanismus und der europäischen Aufklärung orientierten Modell von gleichen Rechten, gleichen Freiheiten, gleichem Respekt, gleicher Anerkennung, Vernunft im Umgang mit auch Dissensen, und wir uns bewegen auf einen Zustand hin, in dem es nur noch darum geht, Macht der eigenen Gruppe gegen die Macht anderer Gruppen, des einen Kollektivs gegen das andere Kollektiv durchzusetzen, indem es nicht mehr um Wahrheitsansprüche, sondern nur noch um Machtoptionen geht, dann ist das nicht nur das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen, rechtsstaatlich verfasst, eingehegt gewissermaßen, dass nicht die Mehrheit die Minderheit unterdrücken kann, sondern dann ist das Ende einer menschengerechten, Menschenrechte achtenden Und an der Stelle sollte man vielleicht noch mal kurz systematisch den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit, auch globaler Gerechtigkeit und Menschenrechten in Augenschein nehmen, ein paar Gedanken dazu formulieren. Und in diesem Kontext gehört dann auch die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Demokratie? Ich weiß sehr wohl, dass die Praxis von Amnesty International sehr zurückhaltend, politisch neutral sein muss, sonst sind sie nicht so effektiv. Amnesty ist vielleicht der erfolgreichste Teil der globalen Zivilgesellschaft. Das ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Also es ist sozusagen das Weltgewissen, und dieses Weltgewissen setzt voraus, dass sie mit Initiativen, Projekten, Begründungen an die Weltöffentlichkeit treten, die nicht einseitig ist. Insofern verstehe ich sehr wohl dieses Bemühen um möglichst weitgehende politische Neutralität. Trotzdem möchte ich jetzt als jemand, der Sie eingeladen haben, der aus der politischen Philosophie kommt, ein bisschen was Genaueres sagen zu dem Thema Verhältnis Menschenrechte, Demokratie und Gerechtigkeit. Wenn wir so sagen, in der politischen Philosophie der letzten Jahrzehnte, John Rawls, viele kennen zum Beispiel, Thomas Nagel, Hogge, viele andere, da dominiert sehr stark die Vorstellung, ja, wir brauchen erstmal eine Theorie der Gerechtigkeit, um dann zu wissen, was ungerecht ist. Und diese Tradition des politischen Denkens führt dazu, dass man am Ende über Details dieser Gerechtigkeitskonzeption diskutiert, aber nicht mehr so recht weiß, was man eigentlich in einer extrem ungerechten Welt eigentlich tun muss. Von John Rawls gibt es die Formulierung, er geht davon aus in seiner Theorie der Gerechtigkeit, dass die Anwendungsbedingungen dann gegeben sind, wenn es sich um eine fast gerechte Welt handelt und man diese Ungerechtigkeiten dann beheben kann, indem man sich eben dieser Maßnahmen Möglichkeiten bedient, die einem diese institutionelle Struktur bereitstellt, die er sich da vorstellt. Ja, aber was ist denn, wenn wir in einer extrem ungerechten Welt leben? Dann können wir vermutlich nicht warten, bis wir uns verständigt haben auf eine Theorie der globalen Gerechtigkeit, sondern dann müssen wir Schritt für Schritt überlegen, an welchen Stellen und mit welchen Prioritäten wir die krassesten Ungerechtigkeiten haben. Ich glaube, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Menschenrechtskonzeption und einer adäquaten Gerechtigkeitskonzeption, die ungefähr folgendermaßen aussieht. Wir haben viele Dissense, die sich so leicht auch nicht bedienen lassen. Aber es gibt einen Bereich, der dürfte eigentlich kein Dissens sein. Das ist die Achtung der Menschenrechte. Und eine Gerechtigkeitspolitik kann deswegen genau da ansetzen und sagen, ja, hier haben wir einen Konsens, der ist sogar aufgeschrieben. Und nochmal konkretisiert, 1965 mit zwei Pakten und mit weiteren menschenrechtsrelevanten Vereinbarungen, Verträgen und der Praxis von Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, globale Strafgerichtshof und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine Dynamik, die so etwas darstellt wie einen normativen Minimalkonsens der Weltgesellschaft. Auch wenn die realen Praktiken der Staaten weit divergieren und es ganz systematische Menschenrechtsverletzungen gibt, es gibt hier eine Art durch Dokumente gestützte Konvergenz von Auffassungen, was Menschenrechtsverletzungen sind. Und das ist ein ganz hohes Gut, was jetzt gefährdet ist, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dieses Gut müssen wir nutzen, um so etwas wie eine globale Verantwortlichkeit für eine gerechtere, nicht für eine idealgerechte, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Deswegen glaube ich, sind das nicht zwei Ansätze, Menschenrechtsorientierung oder Gerechtigkeitsorientierung, sondern Menschenrechte adressieren den Kernbestand, das absolute sozusagen Fundament von allem, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, auf den müsste man sich einigen können. Und deswegen sollten alle Praktiken, die diesen Kernbestand angreifen, von der globalen Zivilgesellschaft auch entsprechend adressiert, thematisiert und in politische Aktionen überführt werden. Menschenrechte als Nukleus und Gerechtigkeitspolitik. Im Zusammenhang, wo steht da die Demokratie? Ich würde sagen, im folgenden Zusammenhang. Die Demokratie sollte sich selbst als diejenige Staats-, Regierungs-, aber auch Gesellschaftsform verstehen, deren normatives Fundament die Menschenrechte sind. Also das sie auch gut abbilden. Man muss ja nur in die Verfassungsordnung schauen. Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes ist ziemlich nah an dem, was die General Declaration of Human Rights zu Papier gebracht hat. Das heißt, Demokratie in diesem Verständnis setzt auf Partizipation aller, auf politische Teilhabe jeder Bürgerin und jeden Bürger, um was zu erreichen? Naja, in gemeinsamer politischer Praxis, insbesondere in der Etablierung eines rechtlichen Rahmens, ohne Rechtsstaat keine Demokratie, ohne Rechtsstaat keine Demokratie, ohne Minderheitenschutz, ohne Individualrechte keine Demokratie, um das in gemeinsamer politischer Praxis zu etablieren, was den Nukleus der Gerechtigkeit ausmacht, nämlich Menschenrechte. So würde ich das charakterisieren. Die Demokratie ist gewissermaßen die konsequente Fortsetzung von Menschenrechten in die politische Praxis, einschließlich der Partizipationsrechte, die übrigens sehr deutlich 1965 noch deutlicher als in der General Declaration of Human Rights formuliert wurde. Also, Gerechtigkeit, Menschenrechte, Demokratie gehören zusammen. Trotzdem ist es völlig legitim, wenn in der globalen Zivilgesellschaft der Bereich vor allem adressiert wird, der auch unabhängig davon, ob die Staaten demokratisch verfasst sind oder nicht, relevant ist, das entscheidende normative Kriterium ist, nämlich Menschenrechtsverletzung, ja oder nein. Ich hatte John Rawls genannt. Von John Rawls gibt es noch so eine Formulierung, da sagt er, naja, in welchen Staaten kann man kooperieren? Und er hat dann einen Ausdruck gewählt, nämlich Decent States. Die müssen nicht demokratische Staaten sein. Decent States. Und Decent States kann man am besten so charakterisieren, diejenigen Staaten, die Menschenrechte achten, selbst wenn sie nicht demokratisch verfasst sind. Ich habe mir überlegt, welcher Staat käme weltweit als Kandidat in Frage für einen Decent State, der nicht demokratisch ist. Mir sind nicht so wahnsinnig viele eingefallen, aber Sie wissen das wahrscheinlich besser. Das wäre jetzt ein eigenes Thema, das zu diskutieren. Zukunft. Das ist der letzte Teil, was ich hier eingestehen, das heißt, ich darf auf keinen Fall so lange reden, was ich hier zum Nachdenken diskutieren mitgeben möchte. Worin besteht eigentlich die aktuelle Krise? Nicht nur Krise der Demokratie, Krise des Rechtsstaats, sondern auch Krise der Menschenrechte. Also, eines ist schon angesprochen worden, wir haben eine neue Phase des Kollektivismus und des Nationalismus. Kann kein Mensch bezweifeln. Erik Vögelin, zurückgekehrt aus den USA nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Vertriebener, konservativ, oder gilt als konservativ, Begründer des Geschwister-Scholl-Instituts für Politikwissenschaft in München, hat in allen seinen Schriften, obwohl er selbst durch und durch in der kontinentaleuropäischen Tradition steht, Platon, Aristoteles und so weiter als zentrale Figuren, immer von den angelsächsischen Zivilregimen geschwärmt. Der Vorteil der angelsächsischen Zivilregime, so nennt er das, ist, dass sie in pragmatischer Weise mit Konflikten umgehen, eine Form haben, mit Konflikten umzugehen, die aufgrund ihrer sozusagen sehr viel längeren Erfahrung mit Demokratie, Großbritannien, USA mit Frankreich und gleichzeitig demokratisch geworden, in sehr unterschiedlicher Form allerdings, und deswegen in der Lage sind, pragmatisch mit Konflikten umzugehen. Es wird nicht gleich der geistige Bürgerkrieg aus solchen Konflikten und sie halten ihre Institutionen intakt. Das war die historisch sehr gut begründete These von Erich Vögelin Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, auch als Vorbild für die europäischen Demokratien, bei denen alles immer gleich so ideologisch wird und die Gefahr besteht, dass ein geistiger Bürgerkrieg ausbricht. Wie ist es heute? Ausgerechnet die angelsächsischen Zivilregime, ich verwende jetzt nochmal den Ausdruck von Erich Vögelin, sind im Verfall der politischen Kultur am weitesten vorangeschritten. Man kann über den Brexit denken, wie man will, das ist jetzt kein Desaster, wenn ein Land sich entscheidet, aus der EU auszutreten. Aber was ein Desaster ist, in der die inhaltliche Form der Auseinandersetzung, die dort stattgefunden hat, mit einer Art von Diffamierung, Herabsetzung, offenkundiger Lügerei mit Unterstützung vieler Presseorgane oder der letzte Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Das hat alles unterboten, was es bislang gegeben hat, in allererster Linie von dem, der jetzt Präsident geworden ist, aber man muss sagen, auch von seinen Widersachern. Immerhin noch ein Fünftel der gesamten in Social Media vorhandenen Äußerungen pro Clinton waren nach einer neueren Untersuchung Chatbots, ein Drittel im Falle der Pro-Trump-Stellungnahmen. Das heißt, hier ist ganz gezielt die Bevölkerung in der Nase herumgeführt worden, vor allem von den Campanieros auf Seiten Trumps, aber eben auch von Clinton. Das ist ein derartiger Verfall der politischen Kultur der Demokratie, die ganz gezielt mit Herabwürdigungen von Menschen und Menschengruppen agiert und damit an die Substanz geht, dessen, um was es uns hier bei dieser Veranstaltung geht, nämlich gleiche individuelle Rechte und Freiheiten, gleiche Würde, gleiche Anerkennung, gleicher Respekt, die sozusagen ganz systematische Herabwürdigung andersdenkender, anders aussehender, anders glaubender Menschen in einer Demokratie ist auf das allerhöchste Besonderes. Wenn man so in die Zeitungen schaut, ist die Reaktion darauf, naja, die liberale Weltordnung ist jetzt gefährdet und unter Druck. Die liberale Weltordnung ist gefährdet und unter Druck. Und wir müssen schauen, dass der Multikulturalismus und all das, was doch im Laufe der letzten Jahrzehnte entstanden ist, in dieser liberalen Weltordnung bewahren. Und da muss ich dann aber sagen, bitte, bitte schaut genauer hin. Von was reden wir hier? Von welcher liberalen Weltordnung? Was sind die normativen Grundlagen? Und gibt es möglicherweise auch Fehler, die in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, innerhalb dieser sogenannten liberalen Weltordnung? Schauen wir jetzt ganz entsetzt an. Ich gebe ein Beispiel. Es ist genau analysiert von dem Nobelpreisträger Stiglitz, Ökonom. Wie hat denn der Internationale Währungsfonds agiert in den Krisen der Länder des Südens? Das ist sehr genau analysiert. Da gibt es den berühmten Washington-Konsensus, der sagt, im Falle einer solchen Krise, Staatsabbau, Privatisierungen, Schuldenabbau als Maßnahmen. Sonst kommt ihr nicht an die Hilfestellung dieser internationalen Organisation, internationaler Währungsfonds. Die Folge ist, dass ein ganz spezifisches ökonomisches Modell in den Krisenländern zur Anwendung kam, mit einem Verlust an politischer Gestaltungskraft, mit einem Verlust demokratischer Substanz, weil das sind auferlegte Programme von außen gewesen. Wenn man sich diesen sogenannten Washington-Konsensus einmal durchliest, ist das ein umfassendes Programm für Staats- und Demokratie. Meint ihr das? Mit liberaler Weltordnung ist das wirklich gemeint? Und dann, man muss es nun leider sagen, wie sieht denn die Bilanz des sogenannten humanitären Interventionismus aus? Nicht die langsame, man könnte sagen, der humanitäre Interventionismus über 20 Jahre hat so eine Art Verschiebung mit sich gebracht von dem System kollektiver Sicherheit, könnte man sagen, sehr positiv, zum System der Menschenrechte. Das heißt, Menschenrechte werden angeführt, um kriegerische Interventionen zu rechtfertigen. Das gilt auch noch für den Zweiten Irakkrieg übrigens. Es gab ja mehrere Argumente, die sich so überlagerten, aber das war ein Punkt mit dem menschenrechtlichen Begründung von Regime Change in solchen Fällen. Es hat eine Verschiebung gegeben. Der Westen hat in einer wirklich bemerkenswerten Naivität und Uninformiertheit in einer Region, die ihm offenbar kulturell schwer zugänglich war, nämlich MENA-Region, Middle East, Nordafrika, gewütet, hat massiv interveniert, mit der Folge, dass gerade diese Region gegenwärtig in einem wirklich schlimmen politischen, ökonomischen und sozialen Zustand ist, mit allen Folgen, die das auch hat, einschließlich Flüchtlingsströmen, die unter anderem damit auch zusammenhängen. Wir haben über die Kriterien, über die Zulässigkeit und Unzulässigkeit humanitärer, militärischer Interventionen keineswegs einen vernünftigen Konsens auf der Grundlage von Menschenrechten gehabt, sondern das war in vielen Fällen nicht gemeint. In vielen Fällen war das jeweils ein Vorwand, um ökonomische und machtpolitische Interessen durchzusetzen, meistens mit dem paradoxen Ergebnis, dass diese Interessen nicht durchgesetzt wurden, sondern das Gegenteil eintrat. CIA hat massive Starthilfe, sozusagen eine Start-up-Förderung von Al-Qaida betrieben. Das ist Fakt, das sind nicht irgendwelche Erzählungen, das ist so. Al-Qaida wurde mit CIA-Mitteln erstmal großgezüchtet, weil das damals günstig war, die Sowjetunion aus Afghanistan herauszubringen. Das heißt, hier wurde in einer Weise Politik gemacht, die nur vermeintlich mit Menschenrechtsmotiven begründet war. Da ging es um reine Machtkalküle in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Und deswegen empfehle ich sehr, sich das, was wir unter liberaler Weltordnung verstehen, genau anzuschauen und sich zu überlegen, um was es sich eigentlich handelt. Um was muss es sich handeln, meine ich. Es muss sich handeln um die alte Idee der kollektiven und individuellen Menschenrechte, der Rechte, sein eigenes Leben nach eigenen Vorstellungen mit anderen in der politischen und rechtlichen Gemeinschaft zu gestalten, auf der Basis gleichen Respekts, gleicher Anerkennung, da meine ich auch kultureller gleicher Anerkennung, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Glauben, Geschlecht. Das ist die eigentliche Zielsetzung. Und die sehr schwierige Frage ist, unter welchen Bedingungen da von außen interveniert werden, um diese Ziele zu verfolgen, mit militärischen Mitteln eines Staates gegen einen anderen Staat oder gegen eine Konfliktpartei in einem Staat. Wir haben unterdessen die sogenannten neuen Kriege, das heißt, die meisten Kriege sind nicht mehr zwischen Staaten, sondern in Staaten, wie jetzt der Jemen-Krieg oder Bürgerkrieg, der gegenwärtig stattfindet, sind auch oft Stellvertreterkriege, wie der Syrienkrieg, der zu hohem Maß ein Stellvertreterkrieg ist. Es geht um regionale und globale Machtinteressen, die hier aufeinander prallen und die diesen Kriegszustand so massiv verlängert haben, bis in die Gegenwart. Also, mein Vorschlag wäre, und das ist dann ganz im Sinne dessen, was Amnesty macht, wir sollten uns auf den Kern der Menschenrechte fokussieren. Das ist das, was den Nukleus ausmacht einer gerechteren Welt der Zukunft. Dort haben wir die Möglichkeiten, durch Herstellen von globaler Öffentlichkeit, durch das Aufmerksammachen auf Verletzungen massive systematische Verletzungen von Menschenrechten, sowas entstehen zu lassen wie eine, jetzt ein bisschen anders verstanden, eine globale Bürgerschaft oder auf gesagt globale Zivilgesellschaft, das sind die großen Organisationen, NGOs, ja, gut, das ist der Nukleus. Ich würde sagen, es geht um den Aufbau einer globalen Bürgerschaft, also einer Gemeinschaft, einer politischen Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Entwicklung dieser Welt, der Menschheit, die auf diesem Globus lebt, interessieren, engagieren, die humanen Grundlagen legen, damit diese Welt gerechter wird, als sie gegenwärtig ist. Und das ist eine, glaube ich, entscheidende, vielleicht die größte Herausforderung gegenwärtig. auch angesichts der Tatsache, dass wir eine immense Kapitalakkumulation haben, wir haben gewaltige Wachstumsraten in vielen Bereichen, wir haben zur gleichen Zeit ein himmelschreiendes Elend, Hunger, Fehlen von Trinkwasser, die Bottom Billion, die von unter 1,25 US-Dollar Kaufkraft am Tag lebt, das ist ein unglaublicher Zustand. Wir lassen das zu, die Institutionen lassen das zu, unsere Welthandelsbeziehungen sind nicht geordnet, sind nicht reguliert. Das heißt, das geht dann über das Parlament zumindest deutlich hinaus. Aber ich glaube, wir stehen vor dieser Herausforderung und ich hoffe sehr, dass es gewissermaßen jetzt nach einer Phase der Defensive, des Rückzugs, des ängstlichen Zusammenzuckens vor den neuen Zynismen, mit denen man konfrontiert ist, auch in den westlichen Demokratien, jetzt, nachdem sich das auch, man sieht ja da schon in Großbritannien sehr deutlich, eine gewisse Ernüchterung greift um sich und ich hoffe, dass das auch in den USA und vielleicht sogar in Ungarn und Polen erfolgen wird. Italien ist auch ein Sorgenkind, aber dass es dann wieder eine Phase gibt, in der wir uns auf diese normativen Grundlagen einer humanen Globalpolitik verständigen. Und ohne Amnesty und andere wird das nicht gehen. Dankeschön.